Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 159. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Wenn man an das Ruhrgebiet denkt, dann kommen einem nicht unbedingt als erstes Wildkräuter in den Sinn. Es sei denn, man hat mal an einer der Kräutertouren von Ursula Stratmann teilgenommen oder Funpod gehört. Seit 7 Jahren leitet die Diplombiologin und Diplom-Kräuterfachfrau Kräuterwanderungen. Diese unter Bezeichnungen wie 30 Kräuter fürs Herbar am Hengsteisee oder wilde Apotheke mitten in der Stadt ankündigt. In unserem Interview spricht Ursula Stratmann über die hohen Vitamin- und Mineraliengehalte der essbaren Wildpflanzen, über Hundehinterlassenschaften und Schnecken, über Giersch und das Positive an der Herkulesstaude und vieles mehr. Und wem das noch nicht reicht, der kann ihre beiden Bücher lesen, die sie bereits veröffentlicht hat, und sich auf die nächsten beiden freuen, an denen sie gerade schreibt.
Ja, ich bin Ursula Stratmann. Ich bin Diplombiologin und Diplom-Kräuterfachfrau, also nach der Heilpflanzenschule Phytaro in Dortmund geprüft. Ich bin auch noch MTA und Umweltberaterin und unterrichte Krankenschwestern. Und all diese wilde Mischung, die hat mich eigentlich dazu gebracht, jetzt Kräutertouren zu machen und die Vision von der essbaren Stadt irgendwie unter die Leute zu bringen. In mittlerweile eben 2 Büchern. Das erste ist vor 1,5 Jahren erschienen. Das zweite ist jetzt gerade vor 2 Wochen erschienen, mit der Vision, eine essbare Paradiesstadt einzurichten. Und mit der Vision, dass wir die Wildkräuter, die da draußen wachsen, als gottgegebenes Gemüse einfach nehmen und essen und uns diese Gesundheit da reintun. Also ich lebe im Moment davon, dass ich zum einen Krankenschwestern unterrichte und prüfe und zum anderen Kräutertouren mache im ganzen Ruhrgebiet, auch im Möhnesee und in Winterberg. Und zum anderen habe ich eben diese Krankenschwestern und zum dritten schreibe ich Bücher.
Da hast du ja jetzt eine Vielzahl von Themen aufgemacht. Ich würde gerne so ein bisschen sortieren und nochmal gerne so ein bisschen nachvollziehen, wie sich das bei dir so entwickelt hat. Womit hast du angefangen ursprünglich? Kommst du von der Biologie oder von der Medizin?
Also aufgewachsen bin ich auf einem Bauernhof in Wetteralbringhausen. Mein Vater, der war Bauer, bis ich 6 war. Und ich habe dann als Kind eigentlich in so einem Elfenreich verbracht. Ich wusste schon als Kind genau, wo die Kraftorte sind und wo ich mit den Elfen am Bach spielen kann. Und ich kannte alle Frösche und Molche und ich kannte die bunten Blumenwiesen und brachte meiner Mutter die Schlüsselblumensträuße. Für uns war es selbstverständlich, dass mein Vater mit dem Ackergaul auf dem Feld mit der Egge dort gearbeitet hat und dass wir alle bei der Heuernte mitgeholfen haben und wir dann oben auf dem Heuwagen saßen, wir Kinder, unangeschnallt, ja, einfach so, mitten in diesem Heu. Klar. Das ist heute unvorstellbar. Also vielleicht muss ich dazu sagen, ich bin 56, das ist natürlich jetzt unheimlich lange her und gar nicht mehr vorstellbar. Ich will aber alle meine Bücher, und habe ich bisher auch gemacht, mit diesen Fotos von früher anfangen, mit diesen Schwarz-Weiß-Bildern, die im Grunde so ein verlorenes Paradies zeigen, was ich mir aber wieder wünsche, gerade für die Kinder heute wieder wünsche. Ja, und dann wollte ich nach dem Abi eigentlich Biologie studieren, aber mein Abi war zu schlecht. Dann habe ich erst MTA gelernt. Das war aber auch nicht schlecht. Damit konnte ich dann 10 Jahre lang als MTA mein Biologiestudium finanzieren. Ja, dann habe ich Kinder gekriegt und habe dann erstmal 20 Jahre Geld verdient und Krankenschwestern unterrichtet. Und jetzt seit 7 Jahren habe ich mir die Botanik erst wieder so reingetan. Zwischendurch habe ich noch eine Umweltberaterausbildung gemacht, habe auch in allen Berufen gearbeitet als solche. Und diese Mischung, die schlägt sich jetzt im Grunde in den Büchern wieder. Also zum Teil ist es ein Gesundheitsthema, sich von Kräutern zu ernähren und seine Apotheke selbst zu machen. Zum großen Teil hat es mit diesem Umweltschutzthema zu tun. Es hat viel mit gesunder Kindheit zu tun, da rauszugehen und so weiter. Also all dieses mündet jetzt in diesen ziemlich wild geschriebenen Kräutergeschichten.
Ich habe so das Gefühl, dass in den letzten paar Jahren dieses Thema Wildkräuter auf einmal allgegenwärtig wird. Also vor 20 Jahren tauchte das überhaupt nicht auf und auf einmal explodiert es förmlich. Hast du dafür eine Erklärung, wo dieses Interesse jetzt herkommt?
Ja, ich glaube, die Leute wollen einfach wieder mehr Natur. Wir haben ihnen das so genommen. Ja, in den Großstädten gibt es ja zum Teil immer weniger. Man will nicht mehr diese verseuchte Nahrung. Viele Leute möchten sich auch selber wieder was anbauen. Ich kenne ganz viele, die auf ihrem Balkon kleine Selbstversorgergärten angelegt haben. Also im Moment ist die Lage so an der Phytaro-Heilpflanzenschule hier in Dortmund, die eine der größten Heilpflanzenschulen Deutschlands mittlerweile ist. Da kommen also Schüler aus ganz Deutschland hin. Die haben mittlerweile pro Jahr ungefähr 100 Absolventen, die eben solche Kräuterkurse machen. Und diese Kurse sind Jahre vorher schon ausgebucht. Also es ist ein großer Boom. Hier in den Städten vom Ruhrgebiet gibt es auch in jeder Stadt irgendeinen Heilkräuterpädagogen. Also man findet da Kurse, wenn man da was belegen möchte. Ne?
Warum sollte man sich denn damit beschäftigen?
Ja, das ist eine gute Frage. Als ich mein erstes Buch geschrieben habe mit dem ersten Kapitel, warum soll man denn eigentlich heil oder warum soll man denn überhaupt wilde Kräuter essen? Da hatte ich so zwei Seiten ungefähr und dann habe ich einen Kräuterkurs abends mal gefragt, warum soll man denn Kräuter essen? Und nach diesem Abend hatte ich dann 10 Seiten und dann kam, naja, weil die regional sind, direkt vor der Tür wachsen, die sind nicht gespritzt. Die haben ihren Standort zum Wachsen sich selber ausgesucht und sich damit den besten Ort sozusagen ausgesucht. Dann kam eine Schamanin und sagte, wenn ich die jetzt hier aus meiner Heimat esse, dann verbinde ich mich auch noch energetisch mit meiner Heimaterde. Fand ich auch noch sehr schön. Ich wollte aber erstmal wissenschaftlich bleiben. Man weiß ja nie, wer die Bücher so erstmal in die Hand kriegt. Außerdem sind die bei dem Klartext-Verlag erschienen. Und das ist natürlich jetzt ein ganz sachlicher Verlag. Da musste ich erstmal ganz naturwissenschaftlich irgendwie kommen. Und dann habe ich erstmal Vitamintabellen gewälzt und dann rausgefunden, dass die Wildkräuter sehr, sehr viel mehr Vitamine haben als die Gemüse aus dem Rewe oder dem Aldi oder so. Und zwar zum großen Teil 10-mal mehr, 20-mal mehr oder 30-mal mehr. Also da habe ich zum Beispiel so eine Vitamin-C-Tabelle. Da hat die Brennnessel 30-mal mehr Vitamin C als der Kopfsalat zum Beispiel. Und seinen Vitamin B-Bedarf, also B ist immer für Brain, das müssen immer meine Krankenpflegeschüler lernen, ja. Brain ist Gehirn und Nerven. Da kann ich mit 50 Gramm Gänseblümchen oder 50 Gramm Taubnessel oder 100 Gramm Vogelmiere meinen Vitamin B-Bedarf für den Tag decken. Also das wäre eine wunderbare Nahrung, ja, für alle, die irgendwie was fürs Gehirn brauchen, sich einfach diese frischen Kräuter da zu holen. Zudem haben die noch viel, viel mehr Mineralien. Ja, wenn ich noch weitere Argumente suchen soll, die sind halt gratis. Ein weiteres Argument ist sicher, wenn die Leute jetzt alle anfangen, diese Wildkräuter zu ernten, und jetzt erwarten sie bestimmt die Hörer, dass ich jetzt sage, dann sind keine mehr da. Das wollte ich aber gar nicht sagen, sondern ich wollte sagen, womit man sich eben beschäftigt. Das wird mehr. Und wenn die Leute alle anfangen, diese Wildkräuter zu lieben, dann schicken sie vielleicht auch nicht mehr ihre Hunde in die Rabatten oder man fördert das, was man eben gerne essen möchte. So war das früher. In den Alpen, da gab es die sogenannten Almenden und das waren grüne Bereiche, da konnte das ganze Dorf hingehen zum Ernten und was man eben ernten wollte, das wurde gefördert. Also zum Beispiel die Holunderbüsche wurden dann gefördert oder die Himbeerbüsche oder bestimmte Kräuter, die man ernten wollte, sodass man hinterher in der Wildnis ja wie so einen Heilkräutergarten hatte, der so halb wild war. Und der für das ganze Dorf dann genug da hatte.
Gefördert heißt, die wurden dann gezielt angepflanzt.
Ja, genau, zum Beispiel. Also andere, die man nicht haben wollte, Gras oder so, wurde vielleicht entfernt. Oder bestimmte Stellen muss man ausmagern, damit sich einige Blütenpflanzen ansiedeln. Also das wurde dann gezielt gefördert und eben für alle freigegeben. Das ist im Grunde so meine Vision, ja, dass hier, ich komme aus dem Ruhrgebiet, zum Beispiel am Kemnader Stausee oder im Muttental oder an sonstigen wilden Ecken, wirklich solche Kräuter gefördert werden und das dann von mir aus halb Bochum dahin kommen kann und kann sich die Taubnesseln für den Salat holen oder den Thymian, wenn sie Husten haben oder sowas.
Stellst du dir vor, dass beispielsweise die Gartenämter oder Behörden, die normalerweise so für die Grünflächen zuständig sind, sich um dieses Thema kümmern? Also gezielt was anpflanzen oder vermehren oder wie könnte das praktisch ablaufen?
Ja, man müsste mit denen natürlich zusammenarbeiten, dass die das nicht alles wegmähen. Also da gibt es ja auch schon einige Beispiele für. Also das Beispiel Andernach zum Beispiel, das kennen ja sehr viele. Das ist aber von der Stadt selber initiiert und mit Geldern von der Stadt hochgehalten oder mit Geldern aus Preisverleihungen sozusagen finanziert. Das ist also noch nicht, dass die Bevölkerung das selber macht. Also andere Möglichkeiten, die hier im Ruhrgebiet schon verwirklicht sind, ist zum Beispiel in Dortmund und in Essen. Da kann man die Patenschaft für Baumscheiben übernehmen. Das heißt, man kriegt das sozusagen zur Verfügung gestellt, muss das dann aber auch pflegen. Und da gibt es eine Menge Beispiele. Also in Dortmund gibt es schon über 1000, in Essen auch so ähnlich. Die machen dann kleine Zäunchen um diese Baumscheiben. Dann wird da zum Teil Essbares, zum Teil Blumen angepflanzt. Mit diesen Zäunchen wird auch klar, da darf jetzt kein Hund mehr rein. Ja? Die meisten Anwohner finden das toll und freuen sich. Aber dass man flächendeckend von einer Mitarbeit, mit einer Mitarbeit von allen rechnen kann, da sind wir ganz, ganz weit weg.
Klar. Ich hätte auch so erstmal, wie soll ich sagen, so einen gewissen Vorbehalt, dass so am Straßenrand von so einer Baumscheibe da meine Petersilie zu essen, wo also ständig die Autos vorbeifahren.
Also das ist ein Kapitel, gehört jetzt in die traurige Ecke. Also mein drittes und viertes Buch, wo ich jetzt gerade dran schreibe, die haben das auch zum Thema. Also mein drittes Buch schreibe ich jetzt für den Goldmann Verlag, habe ich also von Wolf-Dieter Stoll vermittelt bekommen. Und die möchten jetzt ein Buch über eben dieses Stadtgrün, den Stadtdschungel und wie wir uns in der Stadt mit Wildkräutern ernähren können oder wie wir, egal, irgendwie auf dem Balkon was anpflanzen können. Ich habe mich sehr gefreut darüber und bin dann hier durch die Großstädte gegangen. Und das Erste, was ich gesehen habe, war überall nur die Hunde, Hinterlassenschaften.
Genau.
Dann war ich erstmal total frustriert und habe auch gedacht, was kann man denn jetzt machen? Also mit dem Zäunchen wäre das die eine Möglichkeit, das zu verändern, ja? Dann habe ich erstmal für dieses Buch 20 Seiten über Hundehinterlassenschaften geschrieben und habe gedacht, ach, das kann man ja auch mal locker schreiben. Ich habe schon genug Teilnehmer dabei gehabt, denen ist das völlig egal. Oder die kennen auch dieses Buch von Elke Heidenreich, Urin, ein ganz besonderer Saft, gerade 2014 neu aufgelegt. Von der Karm Thomas, genau, Karm Thomas. Und insofern dachte ich, kann ich irgendwie lustig schreiben, ist aber erstmal nicht so richtig lustig. Das kann man nur mit so einem Argument bringen, dass die Autobahn auch direkt an den Gemüsefeldern vorbeiläuft. Man hat also da 5 Meter Abstand ungefähr. Und wenn ich dann in so einem Discounter meinen in Zellophanpapier eingewickelten Eisbergsalat kaufe, dann frage ich nicht mehr. Und dann habe ich das Gefühl, weil der so eingepackt ist, ist der sauber. Ist der nicht. Zum anderen läuft der Fuchs zum Beispiel genauso über das Kohlfeld wie über die Wildkräuter. Das sind alles so keine schönen Argumente. Aber wir haben hier in diesen Ballungsgebieten nicht die Wahl. Also ich habe manchmal das Gefühl, in der Stadt ist es vielleicht noch weniger schlimm als auf den total gespritzten Monokulturäckern so auf dem Land. Also ne, das ist so ein bisschen den Teufel mit dem Beelzebub austreiben. Ja. Ist natürlich schön, wenn man seinen Balkon irgendwo weit oben hat, wo man vielleicht ernten kann. Da könnte man sich zum Beispiel die Wildkräuter ja auch hinholen. Also ich habe meinen ganzen Garten hier voll mit Wildkräutern, ist wirklich bewusst reingeholt als Apotheke. Oder ich kenne eben einige Stellen, wo es besser ist. Sonst muss man zur Not in den Stadtpark ausweichen. Und auch da kann man mit dem Grünflächenamt oft so ein Joint Venture machen. Ich kümmere mich um das Beet und dann können wir da was anpflanzen, kommt groß in die Presse, man kann da ernten. Immer mit dem Hintergrund, dass man sich verbindlich kümmert. Und dann gibt es eben oft Förderer, ach, der Lions Club, was weiß ich, die sich das auf die Fahne schreiben und die einem dann da sogar helfen. Also, dass man eine Wasserversorgung kriegt oder sonst irgendwie was. Die Voraussetzung ist, dass es eine Truppe ist mit einem langen Atem, die bereit ist, da auch wirklich anzufassen. Also mein Traum wäre auch, die ganze Bevölkerung würde sich damit verantwortlich fühlen. Also da sehe ich im Moment noch nicht so richtig die Basis.
Du sagtest ja gerade, dass du viele Wildkräuter auch bei dir im Garten anpflanzt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die wesentlich pflegeleichter sind als die entsprechenden hochgezüchteten Gemüse, ne? Für die sich dann die Schnecken und andere viel mehr interessieren, oder?
Ja, also vom Giersch habe ich immer genug, weil
Klar, der
Die Schnecken essen auch ein bisschen, ja, aber es ist nicht so wie, was weiß ich, die einzige Möhre dann hier weit und breit, wo dann alle Schnecken hingehen. Über die Schnecken gibt es eine ganz interessante neue Untersuchung. Es ist ja immer ein Thema, wie will man die Schnecken bekämpfen? Also von bekämpfen halte ich ehrlich gesagt gar nicht viel, sondern eher von dem, ich sind ja irgendwie doch alle meine Freunde und die Schnecke, die erinnert mich mit ihrem langsamen, mit ihrer langsamen Bewegung immer daran, dass man doch mal einen Schritt langsamer gehen soll. Also ich finde ein durchaus philosophisches Wesen. Und eine neue Untersuchung hat herausgefunden, wenn man auf kleinem Raum mehr als 12 verschiedene Pflanzen anpflanzt, dann verlieren die einfach die Orientierung. Also Schnecken sind nicht multitaskingfähig. Und dann habe ich bei mir so überlegt, ich habe kein Schneckenproblem, was habe ich denn da im Garten? Und ich habe tatsächlich einen Kohl neben dem Senf, neben dem Kohlrabi, neben dem Salat, neben der Taubnessel, neben der Petersilie. Ich habe diese wilden Beete, die so aussehen wie so ein englischer Garten. Kann man alles essen, ist alles durcheinander. Und die Schnecke,
Also nicht im Rhein.
nee, und die Schnecke verliert dann eben da
Die
die
Orientierung.
Orientierung.
Also da tut sich ein weites Feld für Experimente auf, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also dazu noch hier die Wildkräuter, die sind natürlich total pflegeleicht. Also ich habe mir den Giersch in den Garten geholt. Wenn ich das bei meinen Kräutertouren erzähle, dann kriege ich immer als erstes: Mein Gott, Frau Stratmann, das haben Sie jetzt aber doch nicht ernst gemeint. Und dieser Giersch wächst immer wieder nach. Ich brauche mich um nichts kümmern. Ich kann den alle 2 Tage ernten. Ich kriege dann nie Gicht. Ich weiß, ich habe Vitamine und Mineralien. Es ist bio, es ist ursprünglich, nicht gentechnisch verseucht. Was kann ich denn Besseres essen?
Ja, eben, der schmeckt auch noch. Also jetzt mir, ne? Die Brennnesseln beispielsweise sind ja seit ein paar Jahren auch total in, ne? Und selbst die Gourmet-Köche beschäftigen sich damit. Ich mag die einfach nicht, ne? Aber Giersch beispielsweise schmeckt viel besser, finde ich. Also ich denke, es ist ja auch vielfach so, es gibt ja dieses Buch da mit den 200 essbaren Wildkräutern beispielsweise, und ich habe alles Mögliche durchprobiert, und ich muss sagen, vieles mag ich ganz einfach nicht, ne? Und manches aber eben auch doch. Und nur weil man es essen kann, weil es nicht giftig ist und weil da viele Mineralien drin sind und so, ist mir persönlich zu wenig. Hat sich dein Geschmack irgendwie in der Beschäftigung damit im Laufe der Zeit verändert? Also kannst du jetzt mehr Sachen, mehr Pflanzen genießen als am Anfang?
Also vieles habe ich erstmal selber durchprobiert. Und also weil ich das Problem kenne, was du da auch jetzt sagst, mache ich oft mit meinen Anfängerkräuterkursen so eine Art Geschmacksranking. Ich suche mir also 10 Kräuter, die verschieden schmecken. Dann kommen die auf Teller von 1 bis 10 durchnummeriert. Dann kriegt jeder so einen Zettel und muss bewerten, ist das haarig, ist das bitter oder so weiter. Und muss von 1 bis 5 so eine Geschmacksranking-Note vergeben. Dann gucken wir immer hinterher, wer ist jetzt denn der Favorit und wer hat gar nicht geschmeckt. Dann stellen wir immer fest, meistens gibt es einen Favorit und meistens gibt es einen, der gar nicht geschmeckt hat. Aber die Geschmäcker sind total verschieden. Der eine findet das Bittere ganz toll und liebt den Löwenzahn. Der andere findet irgendwas Würziges nach Pilz schmeckendes ganz toll. Also das ist komplett verschieden. Also zu meinen Lieblingen gehört so ganz mild die Taubnessel, die Taubnesselarten. Die sind ja auch so zart und saftig, die kann man einfach die ganze Pflanze in 4 Teile hacken und so in Salat tun. Die muss man noch nicht mal groß abzupfen oder sowas. Also dieses Experiment hatte ich mal mit einer Gruppe, da hatte ich 30 Leute und wir wollten selbst die Kräuter sammeln und eine Küche von einem Lokal hier, Bootshaus Ruhreck in Essen, da mache ich regelmäßig die Führung an der Ruhr, die sollten uns daraus jetzt einen Salat machen. Das hatte die Küche vorher noch nie gemacht. Dann haben die das also gewaschen und haben unsere gesamten großen Taubnesselpflanzen in 4 Teile gehackt. Wir hatten also da jeweils so eine Viertelpflanze, nicht Blättchen und Blütchen und Stängel extra noch klein geschnitten. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, das werden die jetzt bestimmt nicht essen. Und die haben das gegessen und fanden das ganz toll, weil diese Taubnessel so zart und saftig ist. Also zum Giersch, wenn man den Stängel ganz fein schneidet, dann merkt man die Verwandtschaft zum Staudensellerie. Denn danach schmeckt er ja sehr stark. Und das schmeckt fast allen. Also was sich bei mir verändert hat, dass ich mehr gerne Bitteres esse. Ich kann gut wirklich jetzt Salate essen, die bestehen zur Hälfte aus Löwenzahn. Das können viele Leute nicht. Mhm. Es gibt aber auch richtige Köstlichkeiten, zum Beispiel der Stängel vom Huflattich. Mhm. Das ist in der Fünf-Sterne-Gourmet-Küche ein Spargelersatz. Der schmeckt wirklich ganz toll lecker. Ja, also ich muss sagen, ich mische mir das immer. Ich mische mir das aus verschiedenen Gründen. Wenn ich mir jetzt einen Salat mache, dann versuche ich immer, ob ich nicht 20 verschiedene Kräuter da reinbekomme. Aus dem Grund, zum Beispiel das Gänseblümchen ist so ein Star, was das Vitamin B angeht. Die Brennnessel ist der Star, was das Kalzium und das Eisen angeht. Jeder hat einen anderen Vorteil. Und jedes von den Kräutern hat eine Heilwirkung. Und wenn ich jetzt 20 verschiedene Kräuter da rein tue, dann kann ich theoretisch nie mehr krank werden. Mhm. Also ich bin auch fast nie krank. Ja. Das würde ich halt jedem auch raten. Man hat mit wenigen Kräutern seinen Vitamin- und Mineralbedarf da gedeckt. Vielleicht noch ein Satz, wenn du die Brennnessel nicht magst. Die ist ja so sehr eisenhaltig, auch mit dem Nachteil, für die Anfänger, wenn die das in Smoothie tun oder die Pfanne oder so gekocht, der ist ja hinterher nicht grün, sondern der ist braun. Das ist das rostige Eisen, was man da sieht. Und das ist für Anfänger von der Farbe her erstmal schon mal schlecht. Mhm. Und wenn man daraus so einen Spinat macht, Römerspinat ist Kirsch und Brennnesseln mit Zwiebeln und Knoblauch in der Pfanne, dann schmeckt der so ein bisschen wie Leber, finde ich. Also der hat so einen würzigen Lebergeschmack. Das liegt an diesem vielen Eisen, was da drin ist.
Also ich mag die Blätter nicht. Ich habe aber auch schon die Samen hinterher gesammelt. Die kann man ja auch so trocken in der Pfanne rösten und dann über irgendwelches andere essen oder einen Salat oder so tun. Schmecken völlig anders, finde ich. Und die finde ich ganz angenehm. Mhm. Und da ist auch jede Menge Eisen drin, ne? So.
Ja, also die Samen sind ja leicht zu essen, die sind leicht zu trocknen. Ja. Ich habe die also hier in Gläsern stehen, ganze Gläser voller Samen, die kann man einfach übers Müsli oder über die Suppe tun.
Ja.
Und das wurde schon mal in einer Pflegezeitschrift, ich unterrichte ja auch die Krankenschwestern, und da war eine ganz normale Pflegezeitschrift, da war drin, dass man diese Brennnesseln eben sammeln sollte als sozusagen Anti-Aging-Zusatzgabe. Im Altenheim, weil die so sehr viel Eisen und vor allen Dingen Kalzium enthalten, Vitamin C und Vitamin A.
Ja.
Und die meisten Bewohner ja doch einen Mangel haben.
Ja.
Diese Samen schmecken nach nichts und sind einfach leicht über alles drüber zu streuen.
Mhm. Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, weil mir meine Freundin deinen Newsletter weitergeleitet hatte. Und den gibst du ja so alle paar Wochen raus, wo du auch gleichzeitig deine verschiedenen Veranstaltungen ankündigst. Gibt es da Unterschiede so in der Resonanz oder was interessiert die Leute besonders?
Ja, also ich habe ganz unterschiedliche Gruppen. Also ich habe jetzt keine Kindergruppen. Das macht hier meine Kollegin aus Witten, die Birgit Eses. Also wenn einer gerne jetzt jemand haben möchte, der eine Kindergruppe führt, dann würde ich die gerne weiterempfehlen. Die Seite von ihr heißt Natursprung und die hat, glaube ich, 20 Jahre Erfahrung mit Kinderführungen hier auf den LWL-Museen, also Nachtigall-Zeche in Witten oder LWL-Henrichshütte hier in Hattingen, macht die ganz tolle Touren. Das mache ich jetzt nicht, da haben wir uns also so ein bisschen das aufgeteilt und ich mache ganz verschiedene Sachen. Also ich habe zum Beispiel übernächste Woche eine Gruppe von Ärztinnen, mit denen mache ich so einen Ausflug, da geht es um Entgiftungskräuter im Muttental. Dann habe ich viele Privatführungen, wo das jemand zum Geburtstag geschenkt kriegt, der sich für Kräuter interessiert. Dann gehe ich auch schon mal gerne in Privatgärten, die möchten dann da ihr Beikraut dann jetzt endlich auch mal gewürdigt haben. Da gehe ich dann hin und stelle denen kleine Schildchen dran, was das ist, damit die das lernen können und irgendwie dementsprechend nutzen können. Und sonst habe ich zum Teil Anfängerführungen. Ich habe Führungen für Leute, die schon einiges können. Zum Beispiel die 50-Kräuter-Tour da am Feldbahnmuseum. Da gibt es wirklich allerlei Zeug. Zum anderen unterrichte ich an der Phytaro-Heilpflanzenschule auch, die Heilkräuterpädagogen. Und die lernen richtig spezielle Botanik. Wie kriege ich denn noch das letzte unbekannte Kraut, was nur 3 Zentimeter groß ist, jetzt raus? Mhm. Also ich bediene da eigentlich eine ganze Menge verschiedene Sachen. Ich habe hier bei mir zu Hause auch schon einige Kurse gemacht. Da haben wir Salben gekocht, da haben wir Smoothies gemacht, Salate gemacht. Spinat gemacht, wir haben Chips aus Waldziest gemacht, wir haben die Pilzpfanne aus Wegerichköpfchen gemacht, wir haben Tinkturen ohne Ende angesetzt, wir haben schon Kräuter gemalt, wir haben gesungen, wir haben Märchen dazu gelesen. Also ich habe jetzt nach 7 Jahren, muss ich sagen, wirklich ein großes Repertoire. Ich habe auch 300 laminierte Schilder mit Kräuternamen. Da habe ich also schon mal solche Aktionen gemacht am Stausee oder an der Ruhr, wirklich das Ufer beschildert. Und dann mussten die Leute dazu Rallyes machen. Ja, oder auch so ein bisschen ganz provokativ die Herkulesstaude, Feindbild Number One. Feindbild Number One ist aber ein testosteronhaltiges Kraut, vielleicht für Schafe. Also man muss da vielleicht die Vorteile sich mal so ein bisschen erarbeiten. Aber mein Ziel ist, über jedes Kraut etwas Positives sagen zu können. Und diese Herkulesstaude ist ja von der Schönheit eigentlich, also da kommt ja kaum eine andere Pflanze ran. Und ich erzähle dann immer, dass Goethe damals in Weimar eine solche Pflanze in seinem Garten hatte und hat sich extra dafür so einen Hochstand bauen lassen, weil er von oben auf diesen Blütenschirm gucken wollte und diese Vielzahl von Insekten da wahrnehmen wollte. Ja, zum anderen hat ein berühmter Koch, der sogenannte Druide von Sinzig, der hat ein Rezept mit diesen Herkulesstaudenblüten erfunden. Die werden dann mit Zuckerlösung irgendwie gekocht und dann gibt es da Kirschsoße drüber und so weiter. Habe ich mal nachgemacht, also war lecker, ja, glaubt man jetzt nicht. Das ist der oberste Teil, der direkt unter der Blüte ist. Der ist also nicht so behaart, dass man sich da jetzt groß verletzt. Ich habe es trotzdem mit Handschuhen abgepflückt. Und wenn es dann gekocht ist und klein geschnitten ist, dann merkt man das irgendwie auch nicht mehr. Diese Pflanze ist da zum Beispiel in Kamtschatka, wo sie herkommt, eine beliebte Pflanze, relativ selten, da wächst die im Wald. Und dann suchen die Leute die oft tagelang, weil sie gerne diesen dicken Stängel haben möchten, um sich daraus ein Didgeridoo zu machen. Also ich möchte dieses Feindbild mal so völlig wegnehmen. Ne? Ich habe mal bei einem Kurs gefragt, was könntet ihr euch denn vorstellen, was diese Pflanze Positives hat? Und dann hat eine Frau gesagt, ja, wo die jetzt hier stehen an der Ruhr, da geht endlich mal kein Mensch hin. Da hat die Natur endlich mal ihre Ruhe. Gut, also ich höre jetzt bei den Zuhörern viele negative Stimmen. Ja, es ist ein Versuch, es positiv zu sehen. Und ich sehe auch, wir kriegen die nicht weg. Aber die Schafe fressen die. Und gerade hier jetzt im Ruhrgebiet, wo ich herkomme, also in Herdecke, in Wetter, in Witten, in Hattingen, sind Schafherden wirklich angestellt bei den Städten und fressen diese Herkulesstaude mit Stumpf und Stiel. Und insofern müssen wir uns da jetzt nicht verrückt machen, die wird uns nicht überwuchern. Das ist irgendwie gehört ins Reich der Legenden, würde ich sagen.
Mhm. Vielleicht nochmal so einen allgemeinen Tipp. Also üblicherweise sollten die Wildkräuter, die man sich so pflückt, eher relativ jung sein, beziehungsweise man nimmt in erster Linie die Spitzen. Oder würdest du so übers ganze Jahr alles von den Pflanzen essen wollen?
Also ich mache meine Kräutertouren bis November, weil ich auch mir immer die Frage gestellt habe, auch hier in meinem ersten Buch, Paradies in Grün, die Frage, ob ich es wohl hier im Ruhrgebiet schaffen könnte, nur aus der Wildnis zu leben.
Und?
Ich habe dann lange recherchiert und musste feststellen, es wäre ein Ganzjahresjob und ich würde schwer dabei abnehmen. Das ist schon schwer, hier an die Kalorien zu kommen. Ja? Ich muss mit den Eichhörnchen und sonst wie in Konkurrenz treten und ganz gezielt hier Nüsse, Maronen suchen. Ich muss die Eicheln nutzen, indem ich dieses Mehl entbittere und so weiter. Das ist möglich, wenn ich wirklich die ganzen Standorte kenne. Wenn ich weiß, wo Pastinak wurzelt, Nachtkerze wurzeln, wilde Möhre Wurzel wächst. Wenn ich weiß, wie ich die Beeren zusammenkriege und wenn ich den Rest an Wildkräutern esse. Aber das ist ein ganz, ganz hartes Brot. Und so gehe ich eben davon aus, dass man bis November das Zeug essen kann. Ich mache also meine Touren immer bis in den November, weil es ganz viele Kräuter gibt, die im Winter durchgrün zu ernten sind. Zum Beispiel die Vogelmiere, die blüht unter Schnee. Zum Beispiel die Taubnesseln findet man fast den ganzen Winter über frisch. Auch Gänseblümchen, Löwenzahn, die Blätter sind dann zwar alt, wären zur Not aber zu ernten. Also ich ernte mir jetzt viel gerade die frischen Brennnesseln, wenn ich die irgendwo nicht gebrauchen kann und muss die ausreißen, weil da was anderes hin soll. Dann ernte ich die Blätter ab und trockne die. Und die kommen dann fein gerebelt über die Suppe oder über die Kartoffeln. Dann weiß ich, ich habe da meine Eisen, Calcium, Vitamin A, Vitamin C Quelle oder ich tue die in den Tee. Also ich würde die halt nutzen, so lange wie es eben geht. Wenn man jetzt Anfänger begeistern will, so die Tante oder die Oma, die noch nie Wildkräuter gegessen hat, dann geht das natürlich am besten jetzt im April mit den allerfrischesten. Da heißt dann meine Kräutertour so zart wie noch nie. Ja? Es wird hinterher nicht besser. Also die werden schon eher zäh. Dann habe ich aber immer noch die Möglichkeit, ich kann sie entweder in die Pfanne oder Suppe tun. Oder ich kann sie in Smoothie tun. Oder ich kann mir daraus wie so eine Zen-Meditation machen und ich kann die ganz, ganz, ganz fein schneiden. Und dann kann man sie eben in jeder Form und in jedem Alter genießen.
Mhm. Gut. Danke dir.
Gerne.
Neue Ideen für alle. Sunpot.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpot.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.